Was wäre Ostern ohne Zucker? Es fragt uns eine Werbung für Zucker. Und mir kommt vor, dass es für viele Menschen zu Ostern um das geht. Es geht ums Ostereierbecken, ums Osternester verstecken, ums Osterhasenbämmerl entdecken. Ostern wird immer mehr zu so einer Art Weihnachten im Freien. Wenn es schneit, dann ist es natürlich nicht so leicht. Für viele Menschen um uns herum wäre Ostern nichts ohne Zucker. Aber was wäre ohne Ostern ohne Zucker? Was ist die Antwort für uns? Ostern ohne Zucker wäre Ostern. Für uns Christen bedeutet Ostern unendlich mal mehr. Wie ein Blitz durchleuchtet das Osterwochenende die Geschichte. Und es erstrahlt ein ganz ein neues Licht, der auferstandene Herr. Mein Ziel heute ist, euch davon zu überzeugen und euch anzustacheln, euch diesem Herrn mit Haut und Haaren anzuvertrauen für ein ganz neues Leben. Und dazu gehen wir zu den Wurzeln von Ostern zurück, zu einem der ältesten Texte, die wir haben, ältesten Berichte über Ostern. Den finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11. Lesen wir das zusammen. Paulus schreibt an die Korinther, ungefähr 26 Jahre nach Ostern, schreibt er: Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr es in dem Sinn festhaltet, in dem ich es euch verkündet habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, dieser Missgeburt. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. Ich möchte mit uns beten. Vater, wir loben dich, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast. Jesus, auferstandener Herr, wir loben dich, du bist jetzt da. Heiliger Geist, hilf uns, den Text zu verstehen und unser Leben in einem ganz neuen Licht zu sehen und neu zu leben mit dir. Amen. Das Erste, was wir hier lesen können, ist, dass für die ersten Christen Ostern zentral ist und war. Ostern ist nämlich der Höhepunkt des Evangeliums. Evangelium, das bedeutet gute Nachricht. Und in dieser Nachricht, guten Nachricht geht es um Jesus Christus. Er ist der Kern des Evangeliums. Er ist der Kern der guten Nachricht. Und der Höhepunkt der guten Nachricht ist Ostern. Ganz knapp fassen es die ersten Christen zusammen, was das Evangelium ist. Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Er ist begraben worden, er ist auferweckt worden am dritten Tag nach den Schriften. Und er ist Kephas erschienen, dann den Zwölfen. Das ist die gute Nachricht. Der Höhepunkt der guten Nachricht ist Ostern. Dass Christus gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist und gesehen wurde. Ostern ist der Höhepunkt des Evangeliums. Das ist das, was Paulus vor allem gepredigt hat. Es hat die allererste Priorität. Und Ostern ist auch unsere einzige Botschaft. Alle Apostel, sagt Paulus in Vers 11, sagen dasselbe. Ob ich oder die anderen Apostel, das predigen wir. Und da, auf diese Art seid ihr auch zum Glauben gekommen. Natürlich sagen wir noch mehr über Jesus, aber das ist das Wichtigste und es gibt keine Meinungsverschiedenheit zwischen den Aposteln. Ostern ist zentral und ohne Ostern geht's nicht. Was wäre Ostern ohne die Auferstehung von Jesus Christus? Paulus sagt, Ostern ohne die Auferstehung von Jesus Christus wäre erbärmlich. Wenn du ein bisschen nach unserem Text heute liest, dann siehst du, dass er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann bist du immer noch verloren. Dann ist dein Glaube wertlos und nutzlos. Dann sind die Apostel Lügner. Dann sind wir die allererbärmlichsten und bemitleidenswertesten Menschen, die es nur gibt. Paulus haltet also nichts von einem Kulturchristentum ohne den auferstandenen, lebendigen Herrn im Zentrum. Ohne Ostern geht's nicht, denn Ostern ist zentral. Das ist unsere Botschaft. Das ist der Höhepunkt der guten Nachricht. Die nächste Frage ist natürlich, ja, und ist es passiert? Ist es wahr? Und warum sollen wir das glauben? Paulus geht auf das ein in seinem Brief. Er sagt, Ostern ist wahr. Und er gibt uns Gründe dafür, warum wir das glauben können. Zuerst einmal ist Ostern eine biblische Wahrheit. In dieser knappen Zusammenfassung des Evangeliums kannst du das zweimal lesen, in Vers 3 und in Vers 4, dass das alles nach den Schriften geschehen ist, was wir über Ostern sagen. Es passt zu der Vorgeschichte. Die Schriften, die Paulus da meint, die ersten Christen gemeint haben, sind natürlich die Schriften des Alten Testamentes. Das ganze Alte Testament weist auf Jesus Christus hin. Die ganzen Linien, die sich durch das Alte Testament ziehen, kreuzen sich in einem Punkt, Jesus Christus. Christus ist das endgültige Lamm Gottes. Er ist der Tempel Gottes. Er ist das Passaopfer. Er ist der Hohepriester. Er ist der Messias. Er ist der König. Er ist der Sohn Gottes. Er ist das wahre Israel. Alles trifft sich in Ostern, in Jesus Christus. Ostern stimmt mit den Schriften des Alten Testamentes überein. Ostern ist biblische Wahrheit. Ostern ist auch apostolische Wahrheit. Was wir sagen über Ostern ist nicht irgendwas, was uns eingefallen ist oder was man 300-400 Jahre später sich überlegt hat. Nein, es geht auf die Apostel zurück. Ob nun ich oder jene Apostel, so predigen wir. Und Ostern ist historische Wahrheit. Das bedeutet, dass es in der Geschichte passiert ist. Was wir da über Ostern gelesen haben, es ist nicht irgendwann und irgendwo oder vielleicht auch nicht passiert. Und das sehen wir, diesen Anspruch an diesen kleinen Worten, am dritten Tag. Es ist tatsächlich am dritten Tag passiert, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Es hat sich nicht irgendwo und irgendwann abgespielt. Und wir meinen mit Auferstehung auch nicht so eine Art Weiterleben in der Erinnerung und in der Wirkung, so wie wenn wir heute sagen, wenn irgendein Student sagt, den du vielleicht kennst, Che Guevara lebt. Und dann meint man, ja, seine revolutionären Ideen leben weiter. Oder wenn jemand sagt, Elvis lebt. Elvis ist tot, aber wir wollen einfach nicht, dass er tot ist. Das meinen wir alles nicht. Wir weinen auch nicht, was ich jetzt immer wieder in den Zeitungen gelesen habe vor Ostern, dass Christen ja, dass das super passt und alle Religionen sagen ja dasselbe. Im Frühjahr fangen ja die Pflanzen wieder an zu leben und es gibt eben so einen Kreislauf von Leben und Tod und im Herbst stirbt alles und im Frühjahr fängt das Leben wieder an. Genau wie der Karls vorhin das gesagt hat. Karl hat es ganz richtig gesagt. Was mit Jesus angefangen hat, ist etwas ganz Neues. Nicht wieder dasselbe alte Frühling. Etwas Neues. Gott, der Vater, hat irgendwann in den Verwesungsprozess des Leichnams von Jesus eingegriffen und den aufgehalten und hat eine radikal neue Sache gemacht. Es war ein radikaler Neuanfang. Ein glorreicher, herrlicher neuer Körper hat Gott auferweckt. Das sagen wir. Einer, der nie mehr stirbt. Ich kann natürlich jetzt die Argumente für die geschichtliche Wahrheit von Ostern nicht ausführlich durchnehmen. Deswegen sage ich dir, wenn dir das interessiert, komm am Freitag, 19.30 Uhr, wieder hierher und nimm alle Brüder, Schwestern, Omas, Opas, Freunde, Nachbarn mit. Da haben wir einen Vortrag von Dr. Jürgen Spies, er ist Historiker und er spricht darüber, was er als Althistoriker, als Historiker, der sich mit dieser Zeit beschäftigt, über die Auferstehung von Jesus Christus sagen kann. Also ich kann das nicht ordentlich machen, aber ich möchte trotzdem kurz drei Sachen sagen. Das erste ist, Christus ist gestorben. Lesen wir da. Christus ist gestorben. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln. Die Römer haben schon gewusst, wie man jemanden wirklich umbringt. Da haben sie genug Übung drin gehabt. Sie haben da sichergestellt, dass er tot war. Er ist nicht nur einfach ohnmächtig gewesen. Christus ist gestorben. Dann lesen wir, Christus ist erschienen. Der auferstandene Christus ist Menschen begegnet. Paulus führt hier Zeugen an in unserem Text, die das bezeugen können. Er sagt zum Beispiel, er ist den 12 Aposteln erschienen. Dazu gehört ein Mann wie Thomas, der nicht dabei war bei der ersten Begegnung und gesagt hat, es glaube ich nicht. Ich glaube das nicht, dass Jesus auferstanden ist. Außer ich kann selber meine Finger in seine Wunden reinlegen. Und der auferstandene Herr ist ihm erschienen und hat gesagt, Thomas, komm her, leg deine Finger in meine Wunde und glaube. Und Thomas hat mit zwei Sachen reagiert. Das erste ist, er hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Es hat sofort Klick gemacht bei ihm, was das bedeutet. Und das zweite ist ein Leben, das er für diesen Herrn Jesus Christus, den Auferstandenen, gelebt hat. So weit, wie es uns die Überlieferung sagt, bis er das Evangelium bis Indien gebracht hat und dort wegen seinem Glauben umgebracht worden ist. Jesus Christus ist erschienen. Er ist auch zum Beispiel 500 Leuten auf einmal erschienen. Paulus schreibt da in Vers 6, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Leider gab es eine Grippeepidemie und alle sind tot. Na, das sagt er eben nicht. Das würde man erwarten, wenn es erfunden wäre. Aber er sagt, ja, es ist 26 Jahre her. Einige sind schon entschlafen, aber die meisten von denen leben noch. Mit anderen Worten, geht's hin und fragt sie. Ihr könnt es nachprüfen. So eine verwegene Behauptung kannst du nur aufstellen, wenn das wirklich stimmt. Und dann, was mich besonders bewegt irgendwie, ist einer der Zeugen für die Auferstehung Jakobus, der Halbbruder von Jesus, von dem man lesen kann, dass er, so wie der Rest der Familie, am Anfang gedacht hat, dass Jesus irgendwie ein bisschen verrückt geworden ist. Mit dem stimmt was nicht, der hat irgendwie so eine religiöse Manie entwickelt. Wir müssen ihn heimholen und uns um ihn kümmern. So wird er beschrieben mit dem Rest der Familie. Wir wissen, dass Jakobus, das wissen wir ohne die Bibel aus der römischen Geschichtsschreibung, wissen wir das einfach, dass Jakobus später bereit war, er war nicht mehr bereit, von seinem Glauben abzugehen, dass Jesus der Messias ist, der auferstandene Herr, Gott selbst. Man hat ihn sogar umgebracht, weil er nicht mehr bereit war, das aufzugeben. Viele von uns haben Geschwister, oder? Bruder oder Schwester. Überleg mal, was es braucht, dass du glaubst, dass dein Bruder Gott ist. Was hat es bei Jakobus gebraucht? Vers 7, danach erschien er Jakobus. Christus ist erschienen. Christus ist gestorben, Christus ist erschienen. Und Christus hat Menschen verändert. Und diese Jünger, die waren völlig verzweifelt, ihre Welt ist zusammengebrochen, sie waren Feiglinge und plötzlich stehen die da und keine Macht der Welt, keine Folter, keine Gefängnisstrafe, nichts kann sie mehr davon abbringen zu sagen, Jesus Christus lebt. Jesus hat sie verändert. Mitten im monotheistischen Judentum des ersten Jahrhunderts entsteht plötzlich eine Bewegung, die Jesus, den Mensch Jesus als Gott anbetet. Was hat diese Veränderung bewirkt? Wie ist denn die Gemeinde entstanden? Für mich ist es so. Jesus war wirklich tot. Jakobus fängt an, an Jesus zu glauben. Paulus selbst fängt an Jesus zu glauben. Die Gemeinde entsteht. Und alle diese Fakten kann man sich nicht erklären, außer es stimmt, was wir lesen in Vers 4. Er ist am dritten Tag auferweckt worden. Das ist die einzige Erklärung dafür. Alle diese Fakten bringen mich dazu zu sagen, die Auferstehung von Jesus ist historisch wahr. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn das wahr ist, dann ändert Ostern alles. Und so haben es die ersten Christen auch gesehen. Sie sagen, Ostern erlöst uns von Schuld. In ihrer knappen Zusammenfassung ihrer Botschaft sagen sie, er starb für unsere Sünden. In Vers 3. Christus ist für unsere Sünden gestorben, nach den Schriften. Für unsere Sünden, was heißt das? Sünde ist nicht ein Schokolade-Osterhase zu viel. Sünde ist viel ernster in der Bibel. Mit Sünde bezeichnet nämlich die Bibel unsere Einstellung, die zu Gott sagt, ich brauche dich nicht und ich will dich nicht. Und ich will mein Leben ohne dich leben. Diese Einstellung bedeutet, dass wir uns von Gott abwenden. Und wenn wir uns von Gott abwenden, dann zerreißt uns das. So entstehen Hass und Neid und Egoismus und Grausamkeit. Und das führt alles zu Leid. Leid für uns selber, Leid für die Menschen um uns herum, Leid für die ganze Erde. Gott ist aber gerecht. Er richtet uns für die Verbrechen und für das Leid, das wir verursachen. Und er bestraft uns mit dem ewigen Tod dafür. Aber das alles muss nicht sein. Es gibt einen Ausweg. Gott selbst ist in Jesus Christus in unsere Welt gekommen, um uns davor zu bewahren. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das bedeutet, als unser Stellvertreter. Unsere Strafe hat ihn umgebracht, damit sie uns nicht mehr trifft. Jedes Verbrechen, jede Handlung voller Hass, alles, was ich jemals falsch gemacht habe und falsch machen werde, hat Jesus auf sich genommen am Kreuz. Ostern bedeutet, Gott kommt in unsere Welt, er nimmt unseren Dreck auf sich, er stirbt und bezahlt dafür. Er zahlt den Preis. Und so wird die Beziehung zu Gott wieder möglich. Jeder Mensch, der von der Sünde umkehrt, und sich Jesus Christus als Herrn anvertraut, der wird ein Kind Gottes. So erlöst uns Ostern. Es ist so wie bei den Korinthern, denen Paulus den Brief schreibt, in Vers 1 und 2 sagt er zu ihnen, dieses Evangelium, dass Christus für eure Sünden gestorben ist, begraben, auferstanden, erschienen, dieses Evangelium habe ich euch verkündet. Daran erinnere ich euch. Ihr habt es angenommen. Ihr steht darin. Sie ist euer Fundament, von dem aus ihr lebt. Und das rettet euch jetzt. So wie bei den Korinthern ist es auch bei uns. Die Rettung, die Erlösung durch Ostern, die ist nicht automatisch. Nein, Ostern rettet dich nur, wenn du selbst zum Herrn Jesus gehst und dich ihm an den Hals wirfst. Ihm vertraust. So ändert Ostern alles. Es ändert unser größtes Problem, weil es erlöst uns von unserer Schuld und Gottes Ferne. Und es bringt auch Gnade. Viele Menschen denken, auch Christen denken, ein Mensch, also die glauben, dass man immer genau das zurückkriegt, was man gegeben hat. Karma. Meine guten Taten werden alle mit was Gutem belohnt und meine schlechten werden alle mit was Schlechtem belohnt. Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Es gibt Gnade. Gott greift ein. Er gibt uns nicht das zurück, was wir verdienen, weil er so gnädig ist. Sonst hätten wir alle keine Chance. Ostern zeigt uns, dass Gott Gnade gibt und Menschen verändert. Da müssen wir nur den Paulus anschauen, wie er von sich selber schreibt. Er schreibt in Vers 9, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Er war ein Verfolger. Er hat mit seinem Hass und seiner Intoleranz Menschen Leid zugefügt, die an Jesus Christus geglaubt haben. Er war dabei wieder, wie Stephanus gesteinigt worden ist, weil er gesagt hat, ich sehe Jesus im Himmel. Da war Paulus dabei. Und dann ist es erst richtig losgegangen mit seiner Verfolgerkarriere. Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ostern verändert Menschen. Ostern zeigt uns Gnade. Jesus kann jeden Menschen verändern. Aus jedem Menschen kann Jesus etwas Gutes machen. Und Ostern gibt uns Hoffnung. Petrus, dem Jesus da erschienen ist, wie wir gelesen haben, der schreibt, dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten. Unsere Hoffnung lebt, weil Jesus lebt. Jesus ist unsere Hoffnung. Dass Jesus zu Ostern auferstanden ist, bedeutet, dass Vergebung sicher ist. Gottes Vergebung ist sicher. Auch deine Schuld kann vergeben werden. Wegen Ostern. Dass Jesus zu Ostern auferstanden ist, bedeutet, dass die Kraft Gottes sicher ist. Gott ist so kräftig, so mächtig, so gewaltig, dass er einen Toten zu einem völlig neuen Leben auferwecken kann. Und diese Kraft Gottes, die ist auch in jedem Christen am Wirken. Die Kraft Gottes ist sicher, wegen Ostern. Und die Gnade Gottes ist sicher. Gott kann aus jedem Leben etwas Gutes machen. Etwas, das ihn ehrt. Ein Leben voller Sinn. So gibt Ostern Hoffnung. Ostern ändert dein ganzes Leben. Was kann man da für heute mitnehmen? Ostern 2012. Das erste ist natürlich, finde Friede und Versöhnung. Durch Christus wird Friede mit Gott und Versöhnung unter Menschen möglich. Wir können unsere Schuld loswerden. Aber das ist nicht automatisch, wie ich es vorhin gesagt habe. Darum müssen wir Gott bitten. Vielleicht bist du noch nicht so weit und du denkst dir, na, ich kenne den Jesus gar nicht genau. Es klingt interessant und vielleicht ist da wirklich historisch was dran. Ich schaue mir das am Vortag an, am Freitag, nächsten Freitag, 19.30 Uhr, wieder da in der Gemeinde. Aber ich kenne Jesus nur viel zu wenig. Ich möchte ihn besser kennenlernen. Wenn du in der Situation bist, dann habe ich einen guten Vorschlag für dich. Komm zum Christsein-Entdeckenkurs, der fängt am 18. April an. Also am übernächsten Mittwoch. Und in diesem Kurs werden wir gemeinsam herausfinden, versuchen anhand vom Markus-Evangelium, anhand von Originalquellen, wer Jesus ist, was er wirklich will, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Informier dich mal über Jesus, wenn du ihn noch gar nicht richtig kennst. Entdecke ihn. Aber vielleicht bist du nicht in dieser Situation. Vielleicht weißt du schon genug, vielleicht bist du überzeugt, aber du hast noch nie zu Jesus gesagt, Herr Jesus, komm du jetzt in mein Leben und werde mein Herr. Wenn du in der Situation bist, dann wart nicht aufs nächste Ostern, sondern mach das heute. Jesus ist nur ein Gebet entfernt. Du könntest zu ihm ganz einfach sagen, Christus, du bist für meine Sünden gestorben. Es tut mir leid, dass das wahr ist, dass ich das nötig gehabt habe. Es tut mir leid, was ich falsch gemacht habe. Bitte vergib mir. Komm du jetzt in mein Leben als mein Herr und mein Gott. Danke, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Und so fängt dein neues Leben mit Jesus an. So kann es auch für dich anfangen heute, wenn du das noch nie getan hast. Wenn du dir dabei noch nicht ganz sicher bist, dann kannst du gern mit mir nach dem Gottesdienst über das reden. Herzlich gern. Das ist das allererste, das allerwichtigste, was aus Ostern für uns 2012 folgt. Finde Friede und Versöhnung. Und dann, wie geht es dann weiter? Ich glaube, dass wir drei Dinge noch dazu erwähnen heute. Erstens schreibt Paulus ein ganzes Kapitel über die Auferstehung. Kapitel 15 in diesem 1. Korintherbrief. Das ganze Kapitel, 58 Verse. Und er hört so auf. Der letzte Vers fängt so an. Seid fest, unerschütterlich. Wenn das alles wahr ist, dass Ostern zentral ist, dass Ostern wahr ist, dass Ostern alles ändert, ja dann sei fest und unerschütterlich. Das Zentrum steht fest. Es ist unerschütterlich und fest, dass der Herr auferstanden ist. Das Zentrum steht fest, egal welche Fragen, egal welche Zweifel, egal welches Leid noch kommen. Halte durch. Wenn das Zentrum für dich nicht feststeht, ja dann tu was dagegen. Find raus, ob das wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist. Wirklich stimmt. Red mit Jesus über die Sache. Oder red mit mir oder mit jemandem anderen darüber. Aber sei fest und unerschütterlich, bleib standhaft. Wenn dir das schwerfällt, dann bist du auch nicht allein. Das kann ich da auch sagen. Das nächste ist, werde aktiv. So schreibt Paulus weiter. Seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das Leben ist nicht mehr sinnlos. Christus lebt ewig. Und nichts, was du mit ihm tust, ist vergeblich. Es bedeutet, dass wir an Jesus Christus glauben, bedeutet nicht, dass wir jetzt die Hände in den Schoß falten und warten, bis er uns endlich in den Himmel holt. Ganz und gar nicht. Sondern das bringt uns dazu, ein sinnvolles Leben zu führen, uns einzusetzen für das Gute. Da im nächsten Satz, wenn du weiterliest, ruft Paulus auf zu einer Geldsammlung, um die Not der Armen zu lindern. Ostern macht uns aktiv. Werde auch du aktiv. Überleg dir, wie sich das neue Leben auswirken kann, das Jesus dir gibt. Und denk dran, nichts ist vergeblich, was wir tun. Peter Brandes war 10 Jahre lang in unserer Gemeinde Jugendhauptleiter. 10 Jahre Jugendhauptleiter. Immer, da muss es auf und Höhen und Tiefen gegeben haben innerhalb von 10 Jahren. Und wenn man 10 Jahre lang so einen Dienst tut, dann denkt man sich, glaube ich, oft, hat es das wirklich gebracht? Paulus sagt, weil Jesus auferstanden ist, kannst du wissen, nichts ist vergeblich, was du mit dem Herrn tust. Das gilt für jeden von uns. Unser Leben ist nimmer sinnlos. Und das dritte ist, sei sicher. Ein paar Verse vor dem Ende von Kapitel 15 sagt Paulus, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod, das Ablaufdatum, das wir alle tragen und die Menschen um uns herum, der hat seinen letzten Stachel verloren. Einer ist zurückgekommen. Es stimmt nicht, dass man nichts weiß über das Leben nach dem Tod, weil einer ist zurückgekommen. Es ist erwiesen, dass der Tod nicht das Ende ist. Bei aller Trauer und allem Leid ist klar, dass der Tod ausgespielt hat letztlich. Wie müssen wir uns das vorstellen, dass Paulus da sagt, Tod, wo ist dein Stachel, Tod, wo ist dein Sieg? Zitiert er da Poesie so? Oh, Tod, wo ist dein Stachel? Ich glaube, wir müssen uns das so vorstellen wie bei einem Boxkampf, wo der eine schon öfter mal getroffen worden ist und schon ein bisschen so in den Seilen hängt und gerade wieder eine reingekriegt hat. Und dann sagt, wo ist jetzt dein Stachel? Paulus hat dem Tod mehrmals in seinem Leben ins Auge geblickt. Er ist gesteinigt worden, er ist geschlagen geworden. Er ist gefangen genommen worden. Er ist als Schiffbrüchiger übers Meer getrieben. Und trotzdem verhöhnt er den Tod. Er sagt, ha, Tod, soll das alles sein? Du Loser, du hast gar nichts verloren. Jesus Christus ist nämlich auferstanden. Jesus lebt, unsere Hoffnung lebt. Ich möchte mit 2 Geschichten aufhören von 2 Versammlungen. Die erste Versammlung hat angeblich im Jahr 1930 in Kiew stattgefunden. Angeblich, ich habe es nicht in einem Geschichtsbuch nachgelesen, aber im Internet findet man die Geschichte, aber wisst ihr, ob das immer so stimmt. Angeblich ist da der Nikolai Bucharin, der Chefredakteur der Pravda, nach Kiew gefahren. Chefredakteur der Pravda, mitten in der Revolution, enorm einflussreicher Mann. Und er hat dort vor Tausenden von Menschen eine Stunde lang einen Vortrag über Atheismus gehalten und hat alle Waffen im Arsenal ausgepackt, um das Christentum zu beschädigen. Und nach einer Stunde hat er gesagt, gibt's noch Fragen? Stille war im Saal. Und dann ist ein alter Mann aufgestanden und nach vorne gehumpelt und hat sich neben Nikolai Bucharin hingestellt, hat ihn angeschaut, hat in den Saal geschaut und hat gerufen, der Herr ist auferstanden. Und die ganze Versammlung ist aufgestanden und hat wie ein Mann zurückgerufen, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir wissen nicht, was aus diesem Mann geworden ist. Das war die erste Versammlung. Die zweite Versammlung ist im Jahr 2012. Der Prediger hat über Ostern gesprochen und der Gemeinde zugerufen, der Herr ist auferstanden. Und genau, die ganze Gemeinde ist aufgestanden und hat gerufen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und die Predigt war nicht vergebens und die Herzen waren in Flammen und die Menschen haben nicht übers Wetter geredet nachher, sondern sie sind rausgegangen und haben über Jesus Christus geredet. Sie haben unerschütterlich für ihn gelebt. Ihr Leben war ein Einsatz für die gute Nachricht. Ihr Leben hat von ihm erzählt. Seid ihr diese Versammlung? Wenn du möchtest, dann steh jetzt bitte auf. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Herr Jesus Christus, wir loben dich. Wir wollen gerne tanzen oder wenigstens hätten wir es gern, dass wir gerne tanzen wollen. Wir wollen vor dir singen, vor dir leben. Herr, nimm du unser Leben in deine Hand. Du lebst und alles wird anders. Du regierst und alles wird gut. Herrsche du jetzt in uns. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.